Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir tauchen heute tief ein in die Welt von Mehmeme Ünver.
Genau.
Ein Autor, dessen Werk uns hier vorliegt, einmal als Bewertung und dann auch mit Auszügen aus seinem Roman Singaranens Aschki.
Mhm.
Für Sie haben wir da mal versucht, die Essenz rauszufiltern. Was treibt diesen Autor an? Was ist sein Stil? Und ja, was macht die Geschichte von Singaranens Aschki so besonders? Okay, packen wir das mal aus. Ja, das ist wirklich spannend. Wir haben quasi zwei Perspektiven, ne? Eine Meta-Analyse des Autors und dann eben diesen direkten Einblick in den Roman selbst.
Genau, über den deutschen Bauernkrieg.
Das erlaubt uns halt, die großen Linien seines Schaffens mit den Details dieser spezifischen Geschichte zu verknüpfen. Sehr vielschichtig. Fangen wir mal mit dem Gesamtbild an. Die Werkliste. Also Titel wie die Metz-Serie, Ganimetzer Waschlare, Tabu, Zingaranen Aschke. Das klingt ja schon, naja, irgendwie düster, vielleicht auch provokant. Was sagt denn die Analyse? Was sind da so die roten Fäden?
Also es kristallisieren sich ganz klar einige Kernthemen heraus. Ein zentrales Ding scheint diese Entidentifizierung zu sein. Also das Gefühl, nirgendwo richtig hinzugehören.
Okay.
Das sieht man ganz stark in der Metz-Serie mit Titeln wie Wattenses, also Staatenlos, und Babel, Babylon, als Metapher für dieses moderne Chaos, die Entwurzelung.
Ah ja.
Da geht's nicht nur um Migration so im klassischen Sinne, sondern eher um so ein, ja, universelleres Gefühl des Exils in der modernen Welt. Fast jeder ist irgendwie im Exil.
Interessant. Also weg vom spezifischen Migrantenschicksal hin zu einem Grundgefühl des modernen Menschen, der entwurzelt ist. Und diese Figur Mad, der freie Mensch, wie passt der da rein?
Ja, genau, der sucht die Freiheit, dieser Mad, stößt dabei aber natürlich immer wieder an die Grenzen, gesellschaftliche Normen, Machtstrukturen.
Klar.
Es ist halt dieses Ringen um Autonomie in einer Welt, die eigentlich Konformität will. Und diese Spannung Individuum gegen System, das scheint wirklich ein Markenzeichen von Ünver zu sein.
Und dieser Systemkritik, die wird ja dann, wie du sagtest, in Titeln wie Ganimetz Havaschlare, Betün ikti darlar salimder, also Beutekriege, alle Mächte sind grausam, richtig explizit. Das klingt ja schon fast anarchistisch.
Ja, fast schon anarchistisch, kann man sagen. Die Analyse legt es zumindest nahe. Also eine radikale Haltung gegenüber etablierten Machtstrukturen, egal ob Staat, Religion, Gesellschaft.
Mhm.
Und mit Tabu Hovadaltaba, also das Buch der Ausschweifung, da nimmt er sich dann ja auch noch die Moralvorstellungen vor, die Verbote, bohrt also auch in diesen persönlichen, intimen Tabuzonen rum.
Er geht also bewusst dahin, wo es wehtut. Scheint so. Und wie fügt sich da die Figur der Singara ein, die ja auch dem Roman den Titel gibt, den wir gleich genauer anschauen? Steht die auch für dieses Außenseitertum?
Absolut. Singara, also wörtlich die Zigeunerin, verkörpert oft diese marginalisierte Figur. Freiheitsliebend, getrieben von Leidenschaft, oft in einer, ja, feindlichen Umgebung.
Okay.
Hier wird das Ringen um Freiheit im Kontext von Liebe und Begehren verhandelt. Oft unter widrigsten Umständen. Sie ist sozusagen die Personifikation des Widerstands gegen soziale Zwänge, durch gelebte Emotionen. Okay, wenn man das jetzt alles mal zusammennimmt. Entwurzelung, Machtkritik, Tabubruch, diese leidenschaftlichen Außenseiter. Welcher Literatur ordnet man das denn zu? Die Analyse spricht von Grenzliteratur. Was heißt das genau?
Ja, Grenzliteratur oder auch Marginalliteratur, das sind Texte, die sich bewusst abseits vom Mainstream bewegen.
Mhm.
Sie erzählen von denen am Rand, die Außenseite, die Unangepassten, die anderen. Sie beleuchten Erfahrungen, die sonst oft, naja, ignoriert werden. Ünver scheint sich also ganz bewusst in diese Nische zu begeben. Die Analyse zieht ja auch Vergleiche zu Leuten wie Charles Bukowski, John Fante, Knut Hamsun. Das ist ja alles keine leichte Kost. Was verbindet Ünver denn mit denen, laut den Quellen?
Also, es ist wohl weniger eine direkte stilistische Kopie, das muss man sagen, eher so eine thematische Verwandtschaft.
Okay.
Mit Bukowski teilt er dieses Interesse am Prekären, an den Abgründen des urbanen Lebens, diese schonungslose Darstellung von Elend und, ja, Ausschweifung.
Verstehe.
Die Themen Migration, Entfremdung, die Suche nach einem Platz, das erinnert dann eher an Fante. Und dieser tiefe Einblick in die Psyche des isolierten Antihelden, wie bei Hamsuns Hunger, das scheint auch bei Ünfer eine Rolle zu spielen. Es geht um eine bestimmte Weltsicht, so eine Art, auf die Zumutungen der Existenz zu blicken.
Das hilft bei der Einordnung. Also kein Autor für die gemütliche Lesestunde, sondern einer, der sein Publikum herausfordert. Wie wird denn sein Erfolg eingeschätzt, also jenseits von reinen Verkaufszahlen?
Die Bewertung hebt da vor allem seine Originalität hervor. Und die thematische Konsistenz dieses Mad-Universums ist ja ein Beleg für einen wirklich durchdachten Kosmos. Sein Mut, auch schwierige, unbequeme Themen anzupacken, das wird als Stärke gesehen. Und dass er eben eine Nischenleserschaft erreicht, sogar international, die Veröffentlichung bei Foremost Press deutet das ja an, das wird als Zeichen für literarische Relevanz gewertet.
Also der Erfolg liegt eher in der Konsequenz seiner Vision.
Genau. Und darin, ein unverwechselbares Werk zu schaffen.
Ein Autor, also der die Schattenseiten ausleuchtet und universelle Fragen stellt, oft in ziemlich radikaler Form. Das macht jetzt wirklich neugierig auf den Roman Singaranen Aschke. Ein tückischer Autor schreibt über den deutschen Bauernkrieg im 16. Jahrhundert. Das allein ist ja schon bemerkenswert.
Absolut. Und hier wird es eben spannend zu sehen, wie er diese großen Themen Macht, Glaube, Freiheit, Aufstand, Gerechtigkeit, wie er die in diesem konkreten, historisch ja extrem aufgeladenen Setting umsetzt.
Ja.
Die Analyse erwähnt ja eine mehrstimmige Erzählweise, dass wir die Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven erleben. Und das verspricht eine differenzierte Sicht, also keine platte Schwarz-Weiß-Malerei.
Die Auszüge deuten das an, ja. Wir treffen da ja nicht nur Zingara, die Dienstmagd, und Matthias, den Schustergesellen und Ex-Mönch, sondern auch historische Figuren wie Thomas Müntzer und Martin Luther. Rebellenführer wie Andreas Barthel, Soldaten, Adlige. Es ist ein wirklich breites Panorama dieser Zeit.
Und genau diese Vielfalt an Perspektiven macht es wohl möglich, die Komplexität dieser Epoche einzufangen. Wie wird denn zum Beispiel der Kernkonflikt, der Bauernkrieg selbst, dargestellt?
Sehr drastisch. Also die Auszüge schildern die Brutalität auf beiden Seiten, muss man sagen. Münzers Radikalität, der ja sogar eigene Abweichler hinrichten lässt, das wird ebenso gezeigt wie seine Folter und sein Ende.
Okay.
Und die Schlacht bei Frankenhausen wird als reines Gemetzel beschrieben. Die schlecht bewaffneten Bauern werden durch List und überlegene Waffentechnik der Fürsten regelrecht niedergemacht. Ein Bild von Chaos und Leid.
Puh. Und Luthers Rolle, die ist ja historisch ziemlich umstritten.
Genau das greifen die Auszüge auf. Seine anfängliche Unterstützung für die Bauern und dann diese berüchtigte Hetzschrift, wo er fordert, sie wie tolle Hunde zu erschlagen, die Quelle zitiert er das türkische Äquivalent Kudurnuşke pekleri gebertir gibi, das wird thematisiert.
Ah ja.
Seine Rechtfertigung durch den Glauben an die gottgegebene Obrigkeit, das kommt vor. Genauso wie seine, ja, widersprüchliche Haltung zu den Osmanen. Ünver scheint da bewusst die Ambivalenz zu betonen, die menschlichen Widersprüche auch bei solchen historischen Figuren.
Also keine einfachen Helden oder Schurken, das passt ja zu dem Bild, das wir gerade vom Autor gezeichnet haben.
Genau. Wie erleben denn die kleinen Leute, also Singara und Matthias, diese Zeit?
Ihre Geschichten scheinen so das menschliche Drama inmitten dieser großen Umwälzungen zu verkörpern. Zingara, die auf der Feste Coburg dient, die fühlt sich fremd, beobachtet die Machtspiele. Und Matthias, der ja aus dem Kloster kommt, dort schon an der Kirche Roms gezweifelt hat und während eines Aufstands geflohen ist, der sucht seinen eigenen Weg, seine eigene Wahrheit. Ihr Zusammentreffen ist von Anfang an schwierig. Standesunterschiede, die allgegenwärtige Gefahr.
Die Quellen beschreiben ja diese eine Szene, wo Matthias von diesem brutalen Ritter Fritz öffentlich gedemütigt wird. Wegen schlecht passender Schuhe. Ausgerechnet vor Zingaras Augen. Das illustriert ja perfekt diese Willkür der Mächtigen und die soziale Enge.
Absolut. Solche Szenen machen die abstrakten Themen erst richtig greifbar. Sie zeigen, wie Machtstrukturen das alltägliche Leben, die persönlichen Beziehungen durchdringen und, ja, vergiften können.
Die Feste Coburg wird da zum Symbol. Schutzort und gleichzeitig Gefängnis sozialer Hierarchien.
Und inmitten dieser bedrückenden Realität entsteht dann die Liebesgeschichte zwischen Zingara und Matthias. Die Flöte spielt dabei eine besondere Rolle, lese ich hier. Ja, die Flöte scheint ein wiederkehrendes Motiv zu sein. Matthias spielt für Zingara. Sie kommunizieren später damit, als er gefangen ist. Es ist ein Symbol ihrer Verbindung, ihrer Intimität. Vielleicht auch so ein kleiner Akt des Widerstands durch Schönheit und Gefühl in dieser brutalen Welt. Mhm. Sie träumen sogar von einer gemeinsamen Flucht auf geflügelten Pferden Pegasi. Das ist ja fast schon eine mythische Gegenwelt zur harten Realität.
Aber die Realität holt sie dann doch ein. Der Konflikt mit diesem Ritter Fritz eskaliert, es gibt Tote auf beiden Seiten. Matthias muss fliehen, landet verarmt in Erfurt, arbeitet sich mühsam wieder hoch, kehrt aber zurück aus Sehnsucht nach Zingara. Und diese Odyssee von Matthias, vom Kloster, über den Aufstand, die Flucht, das Exil in Erfurt, die Rückkehr, das spiegelt ja wieder dieses Kernthema wider. Heimatlosigkeit, Suche nach Zugehörigkeit.
Ja. Er ist ständig auf der Suche, nicht nur nach einem Ort, sondern auch nach Sinn und eben nach Liebe.
Und diese Suche endet tragisch. Nach seiner Rückkehr wird er verhaftet für einen Mord, den er gar nicht begangen hat. Die Indizien, seine Flucht, die Liebesbriefe, die Flöte, das reicht dann aus.
Oh je.
Ein Fluchtversuch wird geplant, Matthias entkommt tatsächlich, aber Zingara wird gefasst.
Das klingt nach einem ganz klassischen Muster der Ungerechtigkeit, wo die Mächtigen die Wahrheit verdrehen und die Schwachen geopfert werden. Wie endet es denn für die beiden?
Die Auszüge beschreiben ihre gemeinsame Hinrichtung. Und ein letztes Detail ist besonders eindrücklich. Zingaras Mutter Christina tanzt bei der Hinrichtung.
Wow.
Ein Akt der Verzweiflung, aber vielleicht auch ein letzter stummer Protest. Ein starkes Bild. Ja. Wenn wir jetzt diese Geschichte von Zingaranen Aschke mit den übergreifenden Themen von Ünver verbinden. Machtkritik, Heimatlosigkeit, Freiheitssuche, die Rolle der Leidenschaft. All das scheint hier wirklich verdichtet zu sein.
Mhm. Die historische Kulisse dient nicht nur als Hintergrund, sondern irgendwie als Brennglas für zeitlose menschliche Konflikte. Und diese differenzierte Darstellung der historischen Figuren fordert halt einfache Urteile heraus.
So, was bedeutet das nun alles für Sie als Hörer? Diese Auseinandersetzung mit Ünvers Werk, die zeigt uns einen Autor, der keine einfachen Antworten gibt.
Genau.
Er nutzt historische Stoffe und marginalisierte Figuren, um tiefere Fragen zu stellen. Nach Macht, Identität, Glauben, dem Preis der Freiheit. Das geht doch weit über Genres wie historischer Roman oder Migrantenliteratur hinaus, oder?
Absolut. Seine Arbeit, so wie sie hier beschrieben wird, lädt dazu ein, kritisch über Geschichte und Gegenwart nachzudenken. Wie werden Geschichten erzählt? Wessen Perspektive dominiert eigentlich?
Ja.
Die Mehrstimmigkeit im Roman, die komplexen Charaktere, das fordert uns heraus, einfache Narrative zu hinterfragen. Und die menschlichen Kosten hinter den großen Ereignissen zu sehen. Es geht um Empathie, klar, aber auch um ein geschärftes Bewusstsein für Machtdynamiken. Zusammenfassend kann man also sagen, Mehmet Ünver erscheint als ein unbequemer, aber vielleicht gerade deshalb wichtiger Autor. Er erforscht die dunklen Zonen der Gesellschaft und der Seele und hält uns durch den Spiegel der Geschichte, möglicherweise auch einen Spiegel unserer eigenen Zeit vor. Und das bringt uns vielleicht zu einem letzten Gedanken für Sie zum Mitnehmen. Die Art, wie Ünver, laut diesen Quellen jedenfalls, historische Figuren wie Luther und Münzer darstellt, fehlbar, widersprüchlich, menschlich, das bricht ja mit diesen simplen Helden- und Schurkenbildern.
Stimmt. Das wirft doch die Frage auf, inwieweit formt die Art, wie wir uns Geschichte erzählen, sei es im Schulbuch oder eben im Roman, unser Verständnis von heutigen Konflikten, von Konflikten um Macht, Glauben und Gerechtigkeit? Beeinflusst das unsere Fähigkeit, Komplexität und Ambivalenz auch in der Gegenwart überhaupt noch wahrzunehmen? Eine Frage, die nachwirkt. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Erkundung. Vielen Dank, dass Sie uns die Materialien für diese Reise durch Mehmet Ünvers Werk zur Verfügung gestellt haben. Bis zum nächsten Mal.